Der heutige Predigtext ist Psalm 31. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir. Eilends rette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten. Doch ich vertraue auf den Herrn. Ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast, dass du mich nicht überliefert hast in die Hand des Feindes, sondern meine Füße auf weiten Raum gestellt hast. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin im Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Schuld und es verfallen meine Gebeine. Vor allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden und meinen Nachbarn gar sehr. Und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter, bin wie ein verloren gegangenes Gefäß, denn ich höre das Tuscheln vieler, Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Ich aber habe auf dich vertraut, Herr, ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe dich angerufen. Mögen zu Schanden werden die Gottlosen verstummen im Scheol. Lass schweigen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung Freches reden gegen den Gerechten. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen, du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen. In einer befestigten Stadt. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn alle seine Frommen, die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt Verständnis gibst, dass wir dein Wort aufnehmen können, wie wir das sollten, dass wir verstehen, was du uns hier lehrst durch den Psalm. Lass uns dich vor Augen gemalt sehen, Herr, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. In mehreren Kommentaren, als ich so durch die Kommentare blätterte und las, da habe ich am Anfang bei vielen gelesen zu diesem Psalm, dies ist ein Psalm der Klage, ein Psalm in großer Bedrängnis, ein Flehen um Hilfe im Krieg und so weiter. Das sind die Beschreibungen dieses Psalms, die wir meistens lesen können, wenn wir Kommentare dazu aufschlagen. Und wir haben das auch gelesen in diesem Psalm. David klagt auf vielfältige Art und Weise. Er bittet den Herrn um Hilfe aus ganz verschiedenen Nöten, die ihn scheinbar getroffen haben. Das ist eine Tatsache. Aber je mehr ich diesen Psalm studiert habe, da wurde mir klar, dass das zu wenig gesagt wäre, wenn wir nur sagen würden, ja, das ist ein Klagepsalm, ein Psalm in großer Bedrängnis. Ich möchte vielmehr sagen, der Psalm hat eine bessere Betonung als die Klage in der Bedrängnis. Der Psalm hat eine bessere Betonung, eine Betonung, die für uns viel hilfreicher ist als nur Klage und Flehen um Hilfe. David legt viel mehr Gewicht auf Vertrauen und Zuversicht in den Nöten, als dass er klagt über die Nöte. Ich würde den Psalm vielleicht so beschreiben: Er ist ein Ausdruck von Davids Gottesvertrauen, mit dem er durch die verschiedenartigen Schwierigkeiten in seinem Leben geht. David hat über allem den Wunsch, diesen Herausforderungen so zu begegnen, dass er in ihnen, oder besser trotz ihnen, trotz den Herausforderungen, trotz den Nöten, zu Gottes Ehre lebt. Das ist der Punkt, an dem der Psalm Hilfe für uns ist. Er ist nicht allein Davids Gebet, nicht allein das Gebet Davids, sondern er wurde gedichtet von David, dass er über alle Generationen von Gottes Kindern, von seiner Kirche gesungen wird. Davids hier beschriebenen Nöte sind auch unsere Nöte, die uns auch treffen können oder manchmal wirklich auch treffen. Und so hilft der Psalm uns auch, dieselbe vertrauensvolle Haltung einzunehmen, wenn wir in gleicher Weise beschwert werden. Sicher ist das Gebet Davids aufgrund von ganz konkreten Situationen entstanden, in denen er sich befunden hat, als er das dann daraufhin geschrieben, gedichtet hat in diesem Psalm. Aber wir können diese Worte auch darüber hinaus verstehen. Die Worte der Eröffnung des Psalms können wir ebenso auch als eine Vorbereitung verstehen. Eine Vorbereitung, um in gewissen Nöten und Schwierigkeiten zu leben. Der Beter macht sich bereit, bestimmten Schwierigkeiten gegenüberzustehen. Er bewaffnet sich sozusagen mit Gottvertrauen und mit Zuversicht, um dann darauf seine Bitten vorzutragen, an die richtige Adresse und mit dem richtigen Ziel des Gebets. Das ist der Sinn und Inhalt der ersten Verse dieses Psalms. Und das können wir ihm nachtun. Das können wir ebenso machen wie der erste Beter dieses Psalms. Wir müssen nicht warten, bis wir in die gleichen Nöte hineinkommen, wie David drin war, bevor wir den Psalm dann beten, also sozusagen den Psalm aufbewahren und ihn dann hervornehmen, wenn wir so etwas erleben, wie hier auch beschrieben steht. Nein, wir können uns durch den Psalm auf das vorbereiten, was immer kommen mag. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in der Zukunft in Schwierigkeiten kommen werden, dass Schwierigkeiten und Nöte oder Leiden in unser Leben kommen. Es ist uns als Christen ja nicht versprochen, dass wir in Zukunft immer gesund sein werden, dass wir keine Gegner oder keine Feinde haben werden oder dass wir nie von Traurigkeit oder Tod getroffen werden. Nein, wir sind umgeben von diesen Dingen und diese Dinge kommen auch in unser Leben hinein. Und dieser Psalm kann eine Hilfe sein, uns auch darauf vorzubereiten, damit wir in diesen Situationen richtig beten können, richtig eingestellt sein können und richtig beten können. Und so können wir diese Worte in den ersten Versen auch für uns nehmen und ebenso beten. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe und leite mich. Es gibt in diesen ersten Versen gibt es zwei Richtungen. Die eine Richtung ist der Ausdruck des Vertrauens. Herr, ich bin bei dir geborgen. Du bist mein Fels der Zuflucht. Das heißt, was auch immer kommen mag, ich bin ganz sicher und geborgen bei meinem Gott. Und ich kann jederzeit zu ihm gehen, zu ihm rennen, zu ihm fliehen. Es gibt keine Bedrohung, die mich kaputt machen kann, die mich von der Güte meines Gottes trennen kann, weil ich jederzeit zu ihm fliehen kann. Und so sagt das auch der Apostel Paulus im Angesicht von großem Leid. Er hat selber großes Leid erfahren, aber er spricht und schreibt das auch im Angesicht dessen, dass alle Kinder Gottes immer wieder Leid erfahren mögen. Eine Stelle aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Wir haben das schon oft gelesen miteinander und es ist gut, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten. In Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Oder wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer kann gegen Gottes Auserwählte Klage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. David beginnt sein Gebet, indem er eigentlich sagt, ich bin bereit, ich bin gewappnet, was auch kommen mag, der Herr ist da. David vertraute auch auf den kommenden Christus. Das ist auch verborgen in den Worten, die er hier sagt. Das sehen wir manchmal nicht so ganz offensichtlich. Aber das ist auch da, wenn er sagt, der Herr ist mein Fels. Wenn im Alten Testament vom Felsen gesprochen wird, dann ist er immer ein Bild für den kommenden Christus. Das ist eine Richtung, in die diese ersten Verse gehen. Die andere Richtung der Verse, dieser ersten Verse, ist die Bitte um Gottes Beistand, dass der Beter das Übel in der rechten Weise durchlaufen kann, dass er sich richtig halten kann in diesen schwierigen Umständen. Das kommt in diesen Worten zum Ausdruck, die hier gebetet werden. Lass mich niemals zu Schanden werden, errette mich in deiner Gerechtigkeit. Um deines Namens willen führe mich und leite mich. Wenn der Beter hier sagt, lass mich nicht zu Schanden werden, da meint er nicht nur, dass er nicht blöd dastehen möchte, so für sich selber. David steht ja nicht für sich selber da. Er ist der König Israels, er ist der Repräsentant Gottes vor seinem Volk und vor allen Völkern. Er steht da für seinen Gott. Und es geht ihm deshalb darum, dass er durch seine Not, die ihm vielleicht von Feinden bereitet wird, dass er nicht zu Schanden wird, das heißt, dass er nicht ein schlechtes Zeugnis für seinen Gott abgibt. Das kann ja passieren, wenn wir angegriffen werden und wenn wir dann auf ungeistliche Weise reagieren, dass wir vielleicht zurückschlagen oder zurückschimpfen, dass unsere Lippen nicht im Griff haben und böse Worte und Beleidigungen äußern. Darum bittet David, um deines Namens willen, führe mich und leite mich. Das sagt er, in dieser Not soll das geschehen, die mir begegnet. Um deines Namens willen, führe mich und leite mich. Der Begriff um deines Namens willen, das ist ein Begriff, der oft vorkommt im Alten Testament. Er wird immer dann gebraucht, wenn Gott etwas tut oder auch wenn er um etwas gebeten wird. Da wird immer gesagt, entweder sagt Gott selber das oder die, die ihn bitten, dass er alles tut oder tun wir soll, um seines Namens willen, um sich zu verherrlichen. Er tut alles um seines großen Namens willen. Das heißt, damit sein großer Name dadurch gerühmt wird. Und das ist immer das erste Motiv von Gottes Handeln. Es geht nicht zuerst darum, nie, dass es den Leuten besser geht, dass sie ein leichteres Leben haben, sondern bei allem, was Gott tut, geht es immer zuerst darum, dass Gott seine Ehre dafür bekommt, dass sein Name geehrt wird, darum, um seines Namens willen. Darum hat er sein Volk aus Ägypten befreit, um seines Namens willen. Er sagt, ich tue das nicht, weil ihr ein großes Volk seid oder großartige Leute seid und das verdient habt, dass ich euch da raushole, euch rette. Nein, das tue ich für meinen Namen, für meine Ehre. Und darum gibt er ihnen das Land Kanaan. Und darum hat er auch den Christus gesandt zur Rettung des Volkes des neuen Bundes, um seines Namens willen. Und deshalb betet David im Psalm auch, und deshalb sollten wir auch mit dem Psalm so beten, Herr, führe mich und leite mich so, dass ich in meiner Not, auch in meiner Not, deinem Namen Ehre mache. Lass es nicht so weit kommen, dass durch meinen Untergang oder durch meine sündige Reaktion dein Name verunehrt wird. Wir finden im Psalm meist inmitten seines Flehens um Gottes Hilfe finden wir weitere solche Hinweise, dass David darum bemüht ist, die richtige geistliche Haltung zu haben, zu behalten, den richtigen Blick auf seinen Gott zu behalten. Die Hilferufe und Klagen, die wechseln sich ja ab mit Sätzen, die die Größe und die Güte Gottes bezeugen und die auch Davids eigene Schwachheit und Sünde bekennen. Also das ist wie vermischt in dem Psalm, oder? Auf der einen Seite immer wieder wird Gottes Größe und seine Treue gezeigt, auf der anderen Seite Davids Schwachheit und auch Davids Neigung zu sündigen. David erkennt, dass seine Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden, dass die auch etwas mit seiner Schuld zu tun haben. Ja, dass es David schlecht geht, so mal ganz allgemein gesagt, das hat auch etwas mit seiner Schuld zu tun. Das erkennt er hier. Nicht, dass die Angriffe seiner Feinde oder Krankheit eine direkte Folge seiner Sünde wären. Nein, aber es scheint, dass er merkt, dass seine Schuld ihn hindert oder hindern kann im geistlichen Kampf, dass sie ihn schwach und angreifbar macht. Zum Beispiel Vers 11, denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen, meine Kraft wankt durch meine Schuld. Und weiter unten, da spricht er auch über eine Art Schuld, eine Art Schwäche, seine Glaubenszweifel in Vers 23. Ich dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch machen können, wenn wir im Ungehorsam oder im teilweisen Ungehorsam leben. Die Sünde schwächt uns im Glaubenskampf. Der Feind, der Teufel, bekommt ein leichteres Spiel mit uns. Wir sind leichter empfänglich für Gedanken, die uns vom Weg des Glaubens abbringen, wenn wir in Sünde leben oder teilweise ungehorsam sind. Und wir fallen leichter in Zweifel und wir verlieren dann leichter unsere persönliche Heilsgewissheit. Die Gewissheit, dass unser Gott wirklich noch mit uns ist. David kämpft darum, die volle Gewissheit und Zuversicht zurückzubekommen. Er betet in Vers 5, ziehe mich aus dem Netz, das sie mir gelegt haben. So ein Netz, wo man sich darin einwickelt, wenn man gefangen ist und sich darin verstricken kann, dass man nicht mehr loskommt. Das ist das Werk des Feindes, dass er ein Fangnetz auslegt, in das wir verstrickt werden sollen. Er versucht, ein Netz aus Unwahrheiten über Gott und uns und über uns selbst, kombiniert mit Sünde, zu stricken. Ein Netz, das uns einfängt und uns aus der Geborgenheit Gottes und von der Heilsgewissheit wegziehen soll. David bittet, Herr, ziehe mich heraus aus diesem Netz. Und er trotzt selber sozusagen diesem Netz, indem er zu Gott sagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Das ist die Wahrheit, die er sich vor Augen hält. Und weiter sagt er in derselben Haltung, ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten, doch ich traue auf den Herrn. Unter all diesen Stimmen und Gedanken, die ihn entmutigen wollen, wählt David das Richtige. Er hört nicht auf das, was seine Zweifel sagen, was seine inneren Anklagen sagen. Er befiehlt seinen Geist in Gottes Hand. Das heißt, er liefert sich mit seinem Sinnen, mit seinen Gedanken Gott aus. Er möchte, dass Gott sein Denken bestimmt und prägt. Er gibt das zu. Ja, da ist Schuld in meinem Leben. Das sind Schwachheit und Zweifel. Und meine Feinde nutzen das aus. Sie wollen meinen Untergang sehen. Aber Gottes Treue ist größer. Du hast mich erlöst, ich traue auf den Herrn. Das ist es, was sich David immer wieder vor Augen hält, mehrfach. Das ist es, was zählt, wie es in Wirklichkeit mit David und seinem Gott steht. Vor den Menschen steht er nicht gut da. Mitunter sogar höchst zweifelhaft. Von außen betrachtet scheint er ein hoffnungsloser Fall zu sein. So wie er sich hier beschreibt, in Vers 12 und 14, vor allem meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden, auch meinen Nachbarn gar sehr und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, sie fliehen vor mir. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter, bin ich wie ein verloren gegangenes Gefäß, denn ich höre das Tuscheln vieler, Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Das Urteil der Menschen, das sie über David machen, das scheint zu sein, der ist fertig, der ist am Ende. Jetzt hat sich gezeigt, dass sein Glaube an diesen Gott ihm auch nicht helfen kann. Gebt ihm den Todesstoß. Die meisten würden an Davids Stelle jetzt wohl sagen, es hat keinen Sinn mehr. Ich komme niemals mehr aus diesem Schlamassel raus. Ich gebe es auf. Aber David weiß es besser. Ich aber Vers 15. Ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinem Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe dich angerufen. Mögen zu Schanden werden die Gottlosen verstummen im Scheol. Immer wieder wechselt David so ab zwischen Klage, Flehen und dem Ausdruck des Vertrauens auf Gott. Das ist das Ringen des Gläubigen um die richtige Sicht in schweren Zeiten, seines Angriffe von Menschen, die wir erleben mögen, Verleumdungen, Widerspruch gegen unseren Glauben, sei es Krankheit oder Trauer, sei es Versuchung und Fall in Sünde, all das ist da. David beschreibt, dass er von all dem bedroht ist. Was aber herausragend ist und das absolut wichtig, um in solchen Situationen eine geistliche Haltung zu gewinnen und zu bewahren, das können wir bei David beobachten. Er kämpft diesen Kampf im Gebet und im Glauben. Er richtet sich in seiner schweren Situation direkt an den Hauptverantwortlichen. Er jammert nicht für sich selbst. Er jammert nicht zuerst bei seinen Freunden vielleicht. Er jammert bei dem, der verantwortlich ist für das, was ihm geschieht. Es scheint mir, dass er das vor allem in Vers 16 festhält und bekennt. In deiner Hand sind meine Zeiten. Denken wir an all das, was David getroffen hat. Denken wir an all das, das uns trifft in unseren Zeiten. In deiner Hand sind meine Zeiten. Mein Leben ist nicht in meiner eigenen Hand. Es ist auch nicht in der Hand der Menschen, ob es Freunde oder Feinde sind. Mein Leben, mein Geschick, meine Situationen, meine Gesundheit, meine Krankheit, ob die Menschen mir etwas anhaben können oder nicht, ob ich lebe oder sterbe, all das ist in Gottes Hand. Und darum befehle ich auch meinen Geist, so wie David, in Gottes Hand. Während David in dieser Weise in seinem Inneren mit Gott ringt, sieht er die Realität. Er ist nicht blauäugig, er ist nicht naiv. Er verschließt seine Augen nicht vor der Realität und er redet sich nicht einfach so ein. Ja, es kommt schon gut. Es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Das kann er auch gar nicht, weil die Realität ist, die schlägt voll ein. Seinem Leben. Nein, er schaut seiner Not in die Augen und er beschreibt sie auch deutlich. Aber er hält dieser scheinbaren Übermacht, die ihn da bedroht, hält er die Allmacht Gottes entgegen. Und so erkennt er auch mehr und mehr die Realität, die über der Realität seiner persönlichen Not, seiner Gegnerschaft, seiner Schwachheit und seiner Sünde steht. Und diese Erkenntnis mündet dann mehr und mehr in Gewissheit und in festes Gottvertrauen, sodass er am Ende des Psalms nur noch das Lob Gottes singt. Vers 22 und 23. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen, in einer befestigten Stadt. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Ja, der Beter schaut zurück und erkennt, der Herr war mir niemals fern. In all diesen Dingen. Er war mir niemals fern. Ich habe das nur so gedacht, als ich zu sehr auf das Bedrohliche schaute und zu wenig auf Gottes Größe und Macht. Mitten in der Bestürzung ließ ich mir den Blick trüben und ich sah nur noch, was vor Augen ist. Aber jetzt erkenne ich, dass der Herr in seiner Güte immer da war und alles unter Kontrolle hat. Was ist passiert? Wie und warum hat David diese Veränderung erfahren? Indem Gott alle seine notvollen Situationen weggenommen hat? Nein, ich denke nicht. David hatte Zeit seines Lebens in nächster Nähe ebenso Krankheit und Tod. Seine Schwachheit und Sünde beschreibt er auch immer wieder bis zum Ende seines Lebens. Die Veränderung, die wir im Verlauf dieses Psalms sehen, bei David, die sieht sehr ähnlich aus wie die Veränderung, die in Hiob passierte. Hiobs Klage, seine Klage über ganz reale und schreckliche Not, verwandelt sich in Lob Gottes, bevor seine Gesundheit und seine äußere Situation wiederhergestellt ist. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Bei Hiob und bei David. Zuerst wird die Perspektive des Beters wiederhergestellt. Bei beiden, bei Hiob und bei David, sehen wir, dass sie zwar ohne Zurückhalten klagen und ihre Not beschreiben, aber sie gehen damit zu ihrem Gott, dem Hauptverantwortlichen. Und sie ringen im Gebet vor Gottes Angesicht um das richtige Verständnis, um die richtige Perspektive in dieser Not. Und sie bekommen dadurch auch die richtige Sicht von Gott und erkennen, wie sie ihm gegenüber wirklich dastehen. Die Feinde und die schweren Umstände, die werden am Ende dann gar nicht mehr erwähnt. Es steht nur noch Gott und seine Gnade vor den Augen des Beters. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen. Darauf kommt es an, was am Ende da stehen bleibt. Wir werden als Kinder Gottes, als sein Volk, werden wir nicht verschont bleiben vor Angriffen von Seiten der Ungläubigen, manchmal auch von Gläubigen. Wir werden nicht verschont bleiben vor Verleumdungen, vor Krankheit, vor Tod, vor Trauer, Zweifel, auch nicht davor, in Sünde zu fallen. Die Welt ist ein böser und gefährlicher Ort. Wir leben in einer bösen Zeit. Aber diese Zeit ist in Gottes Hand. Meine Zeiten sind in deiner Hand, Herr. Wir können das so sehen, weil wir seiner Gnade gewiss sind. Der himmlische Vater hat seinen Sohn gesandt, damit er unsere Sünde und alle Schwachheiten, die daraus kommen, trägt. Damit er uns vergeben kann, damit er uns gnädig sein kann. Und was brauchen wir mehr, als um diese Gnade zu wissen? Wie der Apostel Paulus schrieb, an der Stelle in Römer 8, die wir vorher gelesen haben, er, der uns doch seinen Sohn gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und darum lassen wir uns ermutigen, in allen Situationen, nicht auf die Situation, nicht auf die Bedrohungen, sondern auf den Gott zu schauen und ihn mehr und mehr zu erkennen und zu loben, der unsere Zeiten in seiner Hand hat. Und befehlen wir unserem Geist, unser Denken, Wünschen und motiviert sein in diese Hand Gottes. Wie es heißt am Ende vom Psalm 31, liebet den Herrn alle seine Frommen, die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt.